und des Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind die Themen vom Freitag, dem 28. März. Das schwere Erdbeben in Südostasien ist gleich unser Schwerpunkt. Vor allem in Myanmar werden viele Opfer befürchtet. Aber auch die thailändische Hauptstadt Bangkok hat Tote zu beklagen. Dann Südsudan am Rand eines erneuten Bürgerkriegs. Präsident Kiir setzt seinen Vize unter Hausarrest. Vielerorts im Land wird gekämpft. Leidtragend sei die Zivilbevölkerung.
Öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit oder Bildung oder Sicherheit gibt es von Seiten der Regierung im Land fast gar nicht.
So Afrika-Kenner Gerrit Kurz im Echo-Gespräch. Ungebetener Besuch in Grönland. US-Vizepräsident Vance und seine Frau treffen heute auf der Arktisinsel ein. Und israelische Angriffe auf Ziele in Syrien. Man mache sich das fragile Gleichgewicht zunutze, sagt Nahostexperte Jost Hiltermann.
Well, when you want to weaken your enemy, you split them up. Divide and rule.
Wenn du deinen Feind schwächen willst, spalte ihn, teile und herrsche. Ein heftiges Erdbeben hat mehrere Länder Südostasiens erschüttert. Noch ist die Lage zum Teil unübersichtlich. Nach derzeitigen Informationen ist es zu schweren Schäden gekommen. Es werden viele Tote befürchtet. Das Epizentrum des Bebens lag in Myanmar und hatte gemäß US-Erdbebendienst eine Stärke von 7,7. In Myanmar ist auch das Schweizer Hilfswerk Helvetas tätig, auch in Gebieten, die vom Beben schwer betroffen sind. Severin Huber ist bei Helvetas Länderverantwortlicher für Myanmar. Er ist selber derzeit in der Schweiz, steht aber in Kontakt mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Myanmar. Er hat mir erzählt, was diese ihm schildern.
Ja, also die Lage ist ernst. Ich hatte heute Morgen Kontakt und auch den Tag über mit dem Team in Myanmar. Das Ausmaß der Schäden ist noch schwierig abzuschätzen, aber was man schon jetzt sieht, ist, dass die Infrastruktur im und ums Epizentrum stark beschädigt ist, also Gebäude, Brücken, Straßen. Dann haben wir auch erste Zahlen von Toten, Verletzten, Berichte aus den Spitälern in Mandalay, in Naypyidaw. Und wenn man die Stärke des Erdbebens anschaut, 7,7, kann man davon ausgehen, dass diese Zahlen steigen werden, leider. Ja.
Die Militärjunta ruft zu Blutspenden auf. Wie steht es um die Versorgung von Verletzten?
Also die Versorgung von Verletzten in den Städten, was ich gehört habe vom Team, ist bis zu einem gewissen Grad gewährleistet. Muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass die Situation insgesamt im Land natürlich schwierig ist. Das Land ist von Krisen geschüttelt und die Versorgung sicher nicht auf dem Niveau wie in anderen südostasiatischen Ländern. Insofern denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Versorgung nicht überall gewährleistet ist. Was das genau heißt und was das Ausmaß ist, müssen wir abwarten und werden wir in den nächsten 24, 48 Stunden sehen.
Also das bedeutet auch, dass man zu vielen Menschen auf dem Land noch gar keinen Zugang hat.
Ja, also wir sind in Kontakt auch mit unseren Partnerorganisationen vor Ort, die Zugang haben zu den Leuten auch auf dem Land. Aber wir hatten auch da noch gewisse Berichte ab. Zum Teil ist auch der Kontakt schwierig, unterbrochen. Ich denke, das Ausmaß, wie gesagt, der Schäden auch in Bezug auf die Menschen müssen wir noch abwarten. Ist schwierig zu sagen im Moment.
Sie haben es erwähnt, seit dem Militärputsch vor 4 Jahren befindet sich Myanmar in einer Krise im Bürgerkrieg. Wie sieht es jetzt aus mit der Unterstützung von Seiten der Behörden?
Also von Seiten der Behörden wurde ja internationale Hilfe angefordert. Was ich gehört habe, ist, dass auch Länder bereits reagiert haben, insbesondere auch Indien. Da wird sicher etwas passieren, hoffe ich. Aber es ist auch klar, dass es auch, was wir vor Ort sehen mit unserem Team, dass auch die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen unter anderem oder auch insbesondere lokaler Partner nötig sein wird, um auch wirklich alle Menschen zu erreichen. Ich denke, da ist ja die Hilfe von allen Seiten gefordert und deshalb haben wir auch vor, von Helvetas Seite da zu unterstützen.
Sagt Severin Huber vom Hilfswerk Helvetas. Er ist dort Länderverantwortlicher für Myanmar. Das schwere Beben hat auch die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Dort lebt und arbeitet unser Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen. Wie ist die Situation im Moment in der Stadt?
Ja, eigentlich ruhig. Viele Menschen sind draußen auf der Straße beziehungsweise auf den Trottoirs, andere noch zu Fuß unterwegs. Viele Bekannte von mir auch, die mussten von der Arbeit zu Fuß nach Hause gehen, weil die BTS, also die Hochbahn, nicht fährt, weil Autos im Stau stecken geblieben sind und die verbliebenen Motorräder, die waren natürlich schnell ausgebucht, diese Motorradtaxis. Dann gibt es Gebäude, in die man nicht rein darf. Ein Hochhaus direkt neben mir, da gibt es Cafés, Geschäfte und ein Hotel auch. Das steht zwar alles, also es ist nicht beschädigt oder so, aber das ist abgesperrt derzeit. Dann sind die Stadtparks, die bleiben jetzt auch nachts geöffnet. Also bei uns ist jetzt ja schon Mitternacht, damit sich die Leute dort aufhalten können. Und es wird auch Wasser und auch Essen verteilt überall. Also ich habe auch viele Stände gesehen, wo das ausgegeben wird. Gleichzeitig haben aber auch viele Läden geöffnet, auch Restaurants zum Teil. Und als ich durch die Straßen gelaufen bin, jetzt tagsüber und auch abends, dann habe ich auch immer wieder Touristen gesehen, zum Teil mit Backpacks oder Rollkoffer. Und denen war dann zum Teil auch gar nicht genau bewusst, was da passiert war.
In Bangkok ist unter anderem ein Hochhaus eingestürzt, das sich im Bau befand. Weiß man unterdessen mehr über Schäden und Opfer?
Ja, dieses eingestürzte Hochhaus mit 30 Stockwerken, das krachte in sich zusammen. Das war ja noch eine Baustelle, wie Sie richtig sagen. Da sieht es jetzt aus wie, das sieht aus wie ein überdimensionaler Trümmerberg eigentlich, als ich da war. Also so wie aus einem apokalyptischen Film. Beim Erdbeben waren Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Baustelle und in diesem Gebäude. Einige konnten früh genug fliehen. Wie zum Beispiel dieser Arbeiter, mit dem ich kurz sprechen konnte. Und er hat uns gesagt, also dass er gar nicht, also immer noch nicht fassen kann, was da genau passiert war.
Man sagt nicht richtig, oder? Man sagt, man sagt, man sagt, man sagt, man sagt, man sagt, man sagt.
Also er hat uns erzählt, wie er dann nur noch diese graue oder diese Asche sah, Rauch, und es einfach so schnell wie möglich wegrannte und dann gar nichts anderes dachte, als sich einfach in Sicherheit zu bringen. Diese Asche übrigens, die ist rund um dieses Gebäude verteilt, also die Straßen sind weiß, die Trottoirs sind weiß, die Tische und Stühle von Restaurants rundherum sind weiß, auch die Blumen oder Pflanzen dort sind einfach so mit einem weißen Film überzogen, das ist ganz, ganz komisch. Es sind laut den Behörden auch immer noch viele Arbeiterinnen und Arbeiter unter dem kollabierten Hochhaus eingesperrt. Man hat sehr großes Rettungswerkzeug, also schweres Gerät herangeschafft, immer mehr auch. Und die Rettungsarbeiten, die dauern jetzt immer noch an. Also insofern kann ich jetzt nicht viel mehr zu den Zahlen sagen.
Die Menschen in Bangkok sind sich nicht an so schwere Erdbeben gewohnt. Wie gehen Sie mit den heutigen Ereignissen um?
Ja, also das stimmt. Also mit wem auch immer ich gesprochen habe, alle haben sie mir gesagt, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Und alle waren am Anfang so ein bisschen verwirrt und waren sich auch gar nicht sicher, ob es sich wirklich um ein Erdbeben handelt. Das hat mir auch diese Frau, also eine junge Frau gesagt, die saß mit ihren zwei Katzen auf dem Trottoir.
Scary. It's my first time, so really nervous and don't know what to do. I moved into under the table with my cat, so I think about only 1 minute and I decide to get down.
Also sie hatte Angst und war nervös, wusste auch nicht, was sie tun sollte und hat sich dann schließlich mit den Katzen unter dem Tisch, nicht versteckt, aber quasi hat dort ausgeharrt für eine Minute und hat sich dann entschlossen, aus dem Gebäude, das Gebäude zu verlassen. Da muss man wissen, sie wohnt im 10. Stock und da überlegt man sich natürlich, wie lange das dauert und ob man dann auch wirklich genügend Zeit hat. Weil wenn es dann einfach wackelt, man weiß ja nicht, wie lange das dauert.
Wir haben nun über Bangkok gesprochen, Martin Adrovandi, vielleicht noch kurz. Was weiß man über das restliche Thailand, insbesondere den Norden, der direkt an Myanmar angrenzt?
Genauso in Chiang Mai zum Beispiel wurde der Betrieb auf dem Flughafen vorübergehend eingestellt aus Sicherheitsgründen, aber dann offenbar wieder aufgenommen. Dann gibt es verschiedene Berichte, zum Beispiel einen Bericht, auch Videos über ein Chaos in einem Supermarkt, wo dann die Leute auch offenbar Panik hatten. Es kam auch zu verschiedenen Gebäudeschäden, zu verschiedenen Schäden an Spitalgebäuden im ganzen Land offenbar. Viel mehr ist aktuell nicht bekannt, da muss man noch ein bisschen abwarten. Aber insgesamt kann man sicher sagen, das Ausmaß dieses, der Folgen dieses Erdbebens in Thailand ist natürlich bei weitem nicht so verheerend wie im Nachbarland Myanmar.
Direkt aus Bangkok, Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi, besten Dank. Die Glückskette sammelt für die Erdbebenopfer in Südostasien. Spenden können Sie unter glückskette.ch. Nun zu den Nachrichten mit Roger Brandlin. Zum ersten Mal seit 4 Monaten, seit die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah gilt, hat die israelische Armee einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.
Die israelische Armee teilte danach mit, dieser Angriff bei Beirut habe sich direkt gegen die Hisbollah-Miliz gerichtet. Diese habe dort nämlich Drohnen gelagert. Und der Angriff sei eine Reaktion auf einen Raketenbeschuss aus dem Libanon am Morgen gewesen. Zuvor hatte Israel die libanesische Bevölkerung gewarnt, sie solle sich nicht bei dem betroffenen Gebäude aufhalten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, sein Land werde weiterhin überall im Libanon angreifen und auf Bedrohungen reagieren. Die militant-islamistische Hisbollah wies die Verantwortung für die Raketenangriffe zurück. Der libanesische Regierungschef seinerseits verurteilte den israelischen Angriff und warnte vor einer gefährlichen Eskalation. Die Welthandelsorganisation, die WTO, bekommt derzeit kein Geld mehr aus den USA. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump pausiert nämlich ihre Zahlungen an die Organisation. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und auch SRF liegen diese Informationen vor. Die USA sind der größte Beitragszahler der WTO. Sie zahlen rund 11% des gesamten Budgets. Die WTO hofft nun, dass der Zahlungsstopp nur vorübergehend ist. Seit Jahren blockieren die USA bereits das oberste Gericht der Welthandelsorganisation. Diese hat ihren Sitz übrigens in Genf. Im letzten Jahr 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Insgesamt waren es Ende letztes Jahr knapp 827.000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das sind rund 13.000 mehr als Ende 2023. Die meisten der Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland, nämlich über 500.000, lebten in Europa, vor allem in den Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Italien.
Vor fast 9 Jahren ereignete sich beim Sustenpass ein Unglück mit 2 Kampfjets der Schweizer Armee. Der eine der beiden Piloten verunglückte tödlich. Der zweite wurde angeklagt, zusammen mit dem Fluglotsen, der damals Dienst hatte. Heute hat die zweite Gerichtsinstanz ihr Urteil veröffentlicht.
Und das Militärappellationsgericht kam zum selben Schluss wie die Vorinstanz. Es verurteilte den Fluglotsen zu einer bedingten Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Der Fluglotse hatte das Urteil weitergezogen mit dem Ziel, einen Freispruch zu erreichen. Und das Gericht bestätigte auch die Unschuld des zweiten Militärpiloten. Obwohl dieser nicht vorschriftsgemäß geflogen sei, trage er keine Verantwortung am Unglück, urteilte die zweite militärische Gerichtsinstanz. Das Urteil vom Sustenpass-Unglück kann noch einmal weitergezogen werden. Bei der Gewerkschaft der Staatsangestellten beim VPOD gibt es Streit. Die Generalsekretärin Natascha Wey hat deswegen gekündigt und mit ihr 2 Zentralsekretärinnen. Das hat der Präsident des VPOD, Christian D'André, der Nachrichtenagentur Kisten SDA bestätigt. Die Tamedia-Zeitungen hatten davor schon darüber berichtet. Gemäß diesem Zeitungsbericht gibt es Spannungen zwischen den Deutschschweizer und den Westschweizer Sektionen. In der Deutschschweiz werde die Führungskultur von Christian D'André kritisiert. Der SP-Nationalrat ist Genfer. Die Chefinnen und Chefs des Schweizer Energiekonzerns Axpo sollen nicht unbegrenzt entlöhnt werden dürfen. Die Aargauer Kantonsregierung hat sich für eine Lohn- und Boni-Obergrenze ausgesprochen. Die Forderung kommt aus dem Aargauer Kantonsparlament. Gefordert ist eine Obergrenze von maximal 1 Million Franken pro Jahr. Axpo-Chef Christoph Brand hat im letzten Jahr 1,8 Millionen Franken erhalten. Die Aargauer Regierung erklärte, damit eine Obergrenze eingeführt werden könne, müssten auch die anderen Aktionäre der Axpo zustimmen, darunter mehrere Kantone. Ähnliche Forderungen gibt es auch in den Kantonen Glarus, Thurgau oder Zürich. Die Börsendaten 18.14 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.814 Punkten und damit im Minus von 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt momentan um 1,6%. Der Euro wird zu 95,38 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,12 Rappen.
Und wie wird das Wochenendwetter, Roger Brändli?
Ja, am Abend und in der Nacht ziehen immer mehr Wolken auf. Morgen ist es dann stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen und oberhalb von 1200 Metern auch Schnee. Im Süden, da scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen dazu im Norden bei 10 Grad, im Süden bei rund 18 Grad.
Die Vereinten Nationen warnen vor einem neuen Bürgerkrieg in Südsudan, dem jüngsten Staat der Welt. In mehreren Landesteilen flammen bewaffnete Konflikte auf. Und jetzt hat Staatschef Salva Kiir seinen Vize Riek Machar unter Hausarrest stellen lassen. Eigentlich sollten sich die beiden die Macht an der Spitze der Übergangsregierung teilen und dem Land Ruhe und Stabilität bringen. Doch nun scheinen alte Rivalitäten aufzubrechen. Gerrit Kurz ist bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik zuständig für Afrika und den Mittleren Osten. Ich habe von ihm wissen wollen, teilen Sie die Sorge, im Südsudan könnte erneut ein Bürgerkrieg ausbrechen?
Ja, absolut. Ich teile diese Sorge leider. Der Hausarrest des ersten Vizepräsidenten Riek Machar ist eine eindeutige Verletzung des Friedensabkommens von 2018 und leider auch nicht die erste. Die Situation steht spitz auf Knopf. Die Frage ist, ob Machar sich der Machtergreifung unterordnet oder ob er zu einer erneuten Rebellion aufruft und ob Präsident Salva Kiir überredet werden kann, Machar freizulassen und geplante Offensiven gegen die Truppen seines Koalitionspartners abzublasen.
Können Sie denn die aktuelle Situation im Südsudan schildern?
Also einerseits gibt es diesen Machtkampf in Juba, der diese Woche in der Verhaftung Machars gegipfelt ist. Andererseits gibt es in diesen Tagen auch bewaffnete Kämpfe in verschiedenen Teilen des Landes, die teilweise eben in Verbindung stehen mit diesem Machtkampf. Insbesondere im Nordosten, in der Region Upper Nile, hat es in den letzten Wochen Kämpfe zwischen ethnischen Milizen gegeben, die einerseits mit der Regierung verbunden sind, sowie Selbstverteidigungsmilizen, die früher auf Seiten Machars gekämpft haben. Und aus Sorge vor einer erzwungenen Entwaffnung griff diese Selbstverteidigungsmiliz, die sogenannte White Army, Einheiten der Regierungsarmee an und nahm dann eine Kaserne in dem Ort Nasir ein. Daraufhin bombardierte die Armee anscheinend mit ugandischer Unterstützung mehrfach diesen Ort und setzte dabei auch Fassbomben ein, die zu furchtbaren Verbrennungen bei den Opfern führten.
Sie sprechen von gefährlichen Fassbomben, von Konflikten in verschiedenen Regionen des Landes. Was bedeutet das für die Zivilbevölkerung?
Tatsächlich ist es so, dass seit dem Friedensabkommen es sogar mehr Menschen geworden sind, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Mittlerweile sind es laut Vereinten Nationen etwa 2/3 der Bevölkerung. Öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit oder Bildung oder Sicherheit gibt es von Seiten der Regierung im Land fast gar nicht, sondern so etwas wird dann eher von internationalen Hilfsorganisationen angeboten und davon gibt es dann eben leider auch nie genug. Und hinzu kommt, dass das Land sowieso auch aus anderen Gründen gebeutelt ist, denn es ist eines der Länder, das am meisten unter den Folgen des Klimawandels leidet. So sind weite Teile des Landes regelmäßig überflutet.
Um den Konflikt zu verstehen, Gerrit Kurz, muss man in die jüngste Vergangenheit des Südsudan zurückschauen. Das ostafrikanische Land ist seit 2011 unabhängig von Sudan. Kurz darauf kam es bereits zu einem Bürgerkrieg. Sehen Sie heute Parallelen zu damals?
Leider ja. Auch damals gab es bereits einen Machtkampf zwischen Kiir und Machar. Der Kern war damals, wie eben auch heute, die mutmaßliche spekulative Nachfolge für den Präsidenten. Und diese Spekulation über die Nachfolger löste dann einen Streit innerhalb der Elite der regierenden Partei damals aus. Und dann entließ Kiir damals seinen Vizepräsidenten Machar und 6 Monate später brach der Bürgerkrieg aus. Und auch damals gab es schon massive Spannungen innerhalb des Sicherheitssektors, damals noch innerhalb der gleichen Armee. Und in dieser Armee brachen die ersten Kämpfe aus.
2018, Sie haben es bereits erwähnt, kam es dann zu einem Friedensvertrag. Salva Kiir und Riek Machar haben sich auf eine gemeinsame Übergangsregierung geeinigt. Warum funktioniert diese nicht?
Dieser Friedensvertrag war im Prinzip fragil von Anfang an. Er ist auch mit erheblichem Druck von außen zustande gekommen. Und er war auch von Anfang an eine ja im Grunde verhandelte Aufgabe Machars, der zu dem Zeitpunkt bereits viel Unterstützung im Land und auch international verloren hatte. Er hatte eben nach dem Zusammenbruch 2016 fliehen müssen aus dem Land und war dann jahrelang auch nicht im Land gewesen. Und Kiir setzte dann seit 2018 immer wieder darauf, eigentlich vorgesehene Aufgaben innerhalb des Friedensabkommens zu verzögern. Und Machar war dann unsicher, wie er damit umgehen sollte. Und ein zentrales Problem in dieser Zeit, in diesen über 6 Jahren seit dem Friedensvertrag war, dass die jeweiligen Truppen der bewaffneten Akteure nicht vollständig integriert worden sind, wie das eigentlich vorgesehen war. Dieser Prozess zog sich lange hin. Und so blieb eben auch Machar weiterhin Oberbefehlshaber der Truppen, die nicht integriert waren. Und diese harrten dann oft ohne Bezahlung und ohne Essen in Camps aus. Und Kiir vernachlässigte auch seine eigene Armee, bezahlte diese auch nicht, weil er kein Geld mehr hatte. Und bewegte eher Kommandeure der Opposition dazu, überzulaufen, um diese dann gegen andere bewaffnete Gruppen im Land kämpfen zu lassen.
Ihre Einschätzung, kann ein erneuter Bürgerkrieg im Südsudan noch abgewendet werden?
Eine weitere Eskalation zu verhindern ist noch möglich, aber es erfordert eben ganz entschiedene, abgestimmte Diplomatie und Vermittlung von allen Akteuren, die irgendwie Einfluss haben. Heute ist beispielsweise Raila Odinga in Juba, der war früher Premierminister von Kenia und ist jetzt im Auftrag von Kenias Präsident Ruto nach Juba gereist. Daneben sollten natürlich auch noch weitere internationale Akteure jeglichen Druck anwenden, den sie haben. Aber auch kirchliche Vertreter aus Südsudan haben Zugang zu den Führungsfiguren und können sie grundsätzlich erreichen. Aber ob jemand von all diesen Akteuren international oder südsudanesisch mit diesen Friedensbotschaften tatsächlich durchdringt, das steht leider auf einem anderen Blatt.
Sagt Gerrit Kurz, Afrika-Spezialist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Wir fragen, in welcher Absicht? Ein französischer Ökonom und Bestsellerautor prangert das schädliche Wirtschaftswachstum an. Das sei eher Weltanschauung, denn Wissenschaft, kontert ein Berufskollege. Und die Buchungsplattform Airbnb sorgt in Städten für Ärger, wird aber auch zunehmend in ländlicheren Tourismusregionen zum Problem. Zuerst dies. US-Vizepräsident Vance und seine Frau reisen heute nach Grönland, obwohl sie dort alles andere als willkommen sind. Denn US-Präsident Trump verärgert die Grönländerinnen und Grönländer, indem er wiederholt seinen Anspruch auf die größte Insel der Welt geltend macht. Mit dem Besuch des Ehepaars Vance erreicht das Drama in der Arktis einen neuen Höhepunkt. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Genug ist genug und Grönland ist unser Land. Wiederholt haben in den letzten Wochen Tausende von Menschen vor dem US-Konsulat in der grönländischen Hauptstadt Nuuk demonstriert. Sie wehren sich gegen die aggressiven politischen Aussagen aus Washington, wo Präsident Donald Trump keine Gelegenheit auslässt, seine Ansprüche auf die größte Insel der Welt anzumelden.
We need Greenland for national security and international security, so we'll I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland.
Wir brauchen Grönland für die nationale und die internationale Sicherheit und werden so weit gehen, bis wir es haben, erklärte Trump in dieser Woche vor den Medien an seinem Amtssitz. Nun ist kurz vor Beginn dieser Sendung Trumps Vize J.D. Vance in Grönland gelandet, zusammen mit einer hochrangigen Delegation, zu der auch der nationale Sicherheitsberater und der Energieminister der USA gehört. Noch vor seinem Abflug erklärte Vance, dass Dänemark seine Pflichten nicht wahrgenommen habe und sich im Übrigen Trump nicht darum kümmere, was die Europäer zu dieser neuen amerikanischen Grönlandpolitik sagen.
Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do because he doesn't care about what the Europeans scream at us.
Offensichtlich sorgt sich die amerikanische Regierung aber etwas darüber, was die Grönländerinnen und Grönländer selbst zu diesen Plänen sagen. Und deshalb wurde das Programm noch massiv umgestellt. Statt dem ursprünglich geplanten Besuch der wichtigsten Bevölkerungszentren in Westgrönland und einem umfassenden Kulturprogramm landeten Vance und seine Delegation nun auf dem abgelegenen US-Stützpunkt Pituffik, über 1000 Kilometer nördlich von Nuuk. Und dort oben im Pituffik seien die Amerikaner ja die Herren im Haus, betonte der frischgebackene grönländische Ministerpräsident Jens Fredrik Nielsen.
Hele den her Situation med at komme på besøg, hvor der ikke er en siddende regering, det holder vi fast i. Det er ikke at vise respekt for en allieret.
Der erst 33 Jahre alte grönländische Ministerpräsident erklärte in Nuuk nach der Präsentation seiner neuen Regierung heute Nachmittag, dass der Vance-Besuch zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolge und von mangelndem Respekt gegenüber einem nahen Alliierten zeuge. Nach den vorgezogenen Neuwahlen vom 4. März bekommt Grönland nun eine breite Koalitionsregierung, der 4 der 5 im Parlament vertretenen Parteien angehören. In der Opposition bleibt einzig die Amerika-freundlichste Partei Nallerak, welche auf eine schnelle Loslösung von Dänemark drängt. Regierungschef Nielsen hingegen möchte nun zunächst mit Dänemark ein neues Kooperationsabkommen aushandeln, das die politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten stärkt. Nicht zuletzt gegenüber dem aggressiven Nachbarn im Westen, den USA. Sollte Washington also letztlich doch nicht versuchen, Grönland mit Gewalt zu übernehmen, dürfte das Staatsoberhaupt der größten Insel der Welt auch in naher Zukunft weiterhin in der Kopenhagener Amalienborg sitzen. Von dort meldete sich an diesem historischen Tag im arktischen Beziehungsdrama auch König Fredrik zu Wort.
Vi lever i en forandret virkelighed, men der skal ikke herske tvivl om, at min kærlighed til Grønland og min forbundethed til det grønlandske folk.
Wir leben in einer neuen Wirklichkeit, aber es kann kein Zweifel an meiner Zuneigung zu Grönland und seinem Volk bestehen, betonte der dänische König Fredrik gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender DR. Die USA teilten ihrerseits noch vor der Landung ihres Vizepräsidenten in Nordgrönland mit, dass das erst vor wenigen Jahren eröffnete Konsulat in Nuuk massiv ausgebaut werden soll. Mit der Ruhe im abgelegenen Norden ist es für Grönland endgültig vorbei.
Bruno Kaufmann. Bei Zusammenstößen zwischen der lokalen Bevölkerung und israelischen Soldaten sind diese Woche im Süden Syriens 6 Syrer getötet worden. Außerdem hat die israelische Luftwaffe laut eigenen Angaben 2 Armeebasen in Zentralsyrien bombardiert. Auch der Hafen in der Stadt Latakia ist laut Medienberichten Ziel eines israelischen Angriffs geworden. Alles innerhalb einer Woche. Was genau bezweckt Israel mit seinem militärischen Vorgehen in Syrien? Auslandredaktorin Anna Drechsel berichtet.
Nur 9 Tage nach dem Sturz des Assad-Regimes im vergangenen Dezember ließ sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu per Helikopter weit in syrisches Staatsgebiet fliegen, auf den höchsten Gipfel der Golanhöhen, den Hermon, auf Arabisch Jabal al-Sheikh. Der Hermon sei von großer Bedeutung für die Sicherheit Israels, sagte er damals. Die israelische Armee nahm die gesamte demilitarisierte Pufferzone im Golan ein. Sie errichtete Checkpoints und stationierte Bodentruppen. Die Luftwaffe flog hunderte Angriffe in ganz Syrien und vernichtete große Teile des syrischen Waffenarsenals. Im Februar dann sagte Netanyahu, man werde südlich der Hauptstadt Damaskus keine syrischen Truppen tolerieren. Der Süden Syriens müsse demilitarisiert werden. Israel wolle sicherstellen, dass es von syrischem Territorium aus nicht angegriffen werden könne, sagt Jost Hiltermann, Nahostdirektor der Denkfabrik International Crisis Group.
So at the moment the new government does not pose a danger to Israel. First of all because Israel has ensured that this new government doesn't have the military power.
Im Moment stellt die neue Regierung Syriens keine Gefahr für Israel dar. Zuerst einmal, weil Israel dafür gesorgt hat, dass Syrien militärisch dazu gar nicht in der Lage ist, aber auch weil die neue Regierung ihre Macht noch nicht gefestigt hat. Syrien habe beim UNO-Generalsekretär und dem UNO-Sicherheitsrat gegen die israelische Invasion und die Verletzung der syrischen Souveränität Protest eingelegt, sagt Jost Hiltermann.
But otherwise, the new government is not so worried about the...
Er denke aber nicht, dass die Aktivitäten der israelischen Armee derzeit die Hauptsorge der Regierung in Damaskus seien. Darum könne man sich zu einem späteren Zeitpunkt kümmern. Jetzt müssen sie zuerst ihre Herrschaft über Syrien stabilisieren.
So instead they need to restabilize the government itself.
Dass dies der Interimsregierung unter Ahmad al-Sharaa gelingt, ist keineswegs sicher. Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg ist das ethnisch-religiöse Gleichgewicht im Land sehr fragil. Ein Umstand, den Israel sich zunutze machen könnte, etwa indem es gezielt einzelne syrische Minderheiten unterstütze, sagt Hiltermann.
Well, when you want to weaken your enemy, you split them up. Divide and rule.
Wenn du deinen Feind schwächen willst, spalte ihn. Teile und herrsche. Das ist eine alte israelische Strategie und nicht nur eine israelische, das sieht man auch sonst überall auf der Welt. Du stellst sicher, dass dein Feind keinen starken Zentralstaat aufbauen kann, der eine echte Bedrohung für dich darstellen könnte. Doch es besteht das Risiko, dass Israel den Bogen überspannt, sagt Nahost-Experte Jost Hiltermann.
So there is a risk, what we would argue, a risk of overreach by Israel. That in fact, by trying to impose its will through military power.
Wenn Israel seinen Willen militärisch durchsetzen will und damit den syrischen Staat absichtlich schwächt, könnten nichtstaatliche Akteure davon profitieren, die wiederum von Staaten unterstützt werden, die Israel feindlich gesinnt sind. So wie es mit der Hisbollah im Libanon geschehen ist, die von Iran unterstützt wird. Israel hat mehrere Kriege gegen die Hisbollah geführt. Viele Jahre stellte die schiitische Miliz eine große Bedrohung für Israel dar. Jost Hiltermann beurteilt die israelische Strategie gegenüber dem neuen Syrien kritisch.
And if you had wise leadership, and Israel is not the only country that is bereft of wise leadership.
Wie in vielen anderen Ländern fehle in Israel eine weise politische Führung. Eine Führung, die auf Politik und die langfristige Sicherheit Israels setzt, würde versuchen, das Nachbarland Syrien mittels Diplomatie zu stabilisieren und sicherzustellen, dass es ihr freundlich und nicht feindlich gesinnt ist, sagt Hiltermann.
And make sure that it's friendly to your interests rather than inimical.
Doch diese weise Führung existiert in Israel derzeit nicht.
Sie hören das Echo der Zeit. In den nächsten Minuten treffen wir den Nullwachstumsökonomen Timothée Baric an der Universität Lausanne und wir machen einen Abstecher ins Berner Oberland, wo die Buchungsplattform Airbnb Kopfzerbrechen bereitet. Die Wirtschaft ist zu einer Massenvernichtungswaffe geworden. Oder wir leben in einer globalen Apartheid, in der die Reichen die Umwelt verschmutzen und die Armen darunter leiden. Mit solch markigen Sätzen warnt der französische Ökonom Timothée Baric davor, dass ständiges Wirtschaftswachstum uns in den Abgrund treibe. Sein Buch «Wachstum bremsen oder untergehen» hat sich allein in Frankreich über 40.000 Mal verkauft. Es wurde in 8 Sprachen übersetzt. Seit kurzem arbeitet der 35-Jährige an der Universität Lausanne. Dort wird ihm für seine Forschung nicht nur applaudiert. Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen hat ihn besucht.
Die Erde ist überhitzt, die Gesellschaften befinden sich im Burnout und das Bruttoinlandprodukt wird zu einer Art Weltuntergangs-Countdown.
Das ist das wenig beruhigende Fazit des französischen Ökonomen Timothée Parik aus seinem Bestsellerbuch. Pariks Berechnungen zeigen, je größer die Wirtschaft ist, umso schneller wächst sie und umso mehr bedroht sie unsere eigene Existenz. Für Parik hilft nur eines.
Die Herausforderung, die vor uns liegt, ist die des Weniger, des Leichteren, des Langsameren, des Kleineren.
Degrowth, wirtschaftliche Schrumpfung, nennt das der 35-jährige Franzose. Und er verspricht, eine statische Wirtschaft in Einklang mit der Natur, in der Reichtum gerecht verteilt wird und in der es allen gut geht, sei möglich. Seit einigen Wochen forscht Timothée Parik nun an der Universität Lausanne. In einem groß angelegten Projekt will er zeigen, worauf sich die Schweiz dereinst einstellen und was sie tun muss, wenn das Land die Klimaneutralität erreichen will. Mit seinem dichten, in alle Richtungen abstehenden Haar, seinem Hipsterschnauz und athletischem Körper fällt er auf dem Unicampus sofort auf. Der in Versailles bei Paris aufgewachsene Parik kennt auch die kritischen Blicke, mit denen gewisse Institutsmitarbeiter seine Arbeit betrachten.
Au début, je pense que les gens se font un espèce de cliché comme quoi je suis une sorte de Dark Vador de l'économie, que j'arrive avec mon étoile noire de la décroissance pour faire imploser l'économie. Auch c'est pas du tout ça.
Ökonomen hielten ihn manchmal für einen Darth Vader, der mit einem schwarzen Stern die Wirtschaft implodieren wolle. Das sei aber mitnichten seine Absicht. Er sei auch kein Aktivist, der seine Weltanschauung mit ökonomischen Berechnungen legitimiere, sagt er. Vielmehr gehe es ihm darum, die ökologischen Fußabdrücke einzelner Staaten und die Grenzen des Ökosystems zu berechnen und die schädlichen Aspekte des Wirtschaftswachstums zu begreifen. Und das alles mit dem Ziel, dass die Wirtschaft prosperiere.
Mes collègues chercheurs, on essaie de mieux comprendre ces phénomènes pour protéger en fait la prospérité. C'est ça qui nous intéresse. On veut pas que l'économie elle arrête de faire ce qu'une économie doit faire, c'est-à-dire satisfaire des besoins. C'est ça notre première priorité, comme tous les économistes.
Als Beispiel für schädliches Wachstum spricht Timothée Parik die US-amerikanische Wirtschaft an, wo die Wirtschaft zwar wächst. Und alle denken würden, das sei wunderbar, obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung sinke. Zu großes Wachstum habe auf das Ökosystem langfristig schlimme Konsequenzen.
On prend un risque de dégradation des écosystèmes.
Kommt es zu Hitzewellen, leidet die Produktivität. Kommt es zu Überschwemmungen oder ist die Luft verschmutzt, fördert das Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das wirkt sich negativ auf die öffentliche Gesundheit und die Staatsfinanzen aus. Was hält ein klassischer Ökonom wie der Lausanner Volkswirtschaftsprofessor Marius Brühlhardt von Timothée Pariks Arbeit?
Herr Parik ist mir bisher eher mit starken Meinungen und markigen Sätzen aufgefallen als mit wissenschaftlichen Leistungen. Aber er ist ja jetzt im tollen Umfeld unserer Uni und hat da die Chance, seine Fähigkeiten als Forscher noch zu beweisen.
Auch zum Degrowth-Ansatz hat der Ökonom eine klare Meinung.
Was den Degrowth-Ansatz betrifft, hat er eben auch mehr mit Weltanschauung zu tun als mit Wissenschaft. Man geht dabei einfach davon aus, dass sich die Klimakatastrophe eigentlich nur verhindern lässt, wenn man die gesamte Wirtschaft künstlich drosselt. Das ist quasi ein ökonomischer Vorschlaghammer.
Es gäbe viel feinere Instrumente als die von Parik geforderte Schrumpfung, wie Lenkungsabgaben, Regulierungen und Subventionen, ist Brühlhardt überzeugt. Timothée Parik fordert hingegen, die Vorurteile endlich beiseite zu schieben und betont, sein Konzept der Schrumpfung sei weder Extremismus noch Aktivismus, sondern ein wissenschaftliches Konzept wie jedes andere auch.
Il faut aller un petit peu au-delà des préjugés et de se dire, la décroissance c'est forcément quelque chose de militant et d'extrémiste. Non, ça peut être aussi un concept scientifique comme les autres.
Und immer wieder betont Parik, er habe nur ein Ziel vor Augen, das Wohlergehen von uns allen.
Airbnb ist nicht nur in Schweizer Städten ein Problem. Auch auf dem Land werden laufend mehr Wohnungen auf Online-Portalen an Feriengäste vermietet, vor allem in Tourismusregionen. Das macht Wohnraum knapp und teuer. Im Berner Oberland wird das zum Politikum, etwa in Interlaken oder in Sigriswil. das einen temporären Stopp für neue Airbnbs veranlasst hat. Doch wie geht man das Problem an, ohne am Ast zu sägen, auf dem man sitzt? Bern-Korrespondent Samuel Buri.
Interlaken. Ankommende Touristen suchen ihre Unterkunft, dazwischen ein Pferdefuhrwerk. Rudi Simmler geht durch die Zentralstrasse. Hier ist er aufgewachsen.
Also da hat es einen Blumenladen gehabt. Da ist jetzt ein thailändisches Restaurant. Wenn ihr die Strasse aufschaut, dann seht ihr der syrische Coiffeur, das indische Restaurant, das koreanische Restaurant, der portugiesische Laden. In dieser kurzen Strasse ist die halbe Welt eigentlich vertreten.
Das sei spannend, findet der frühere SP-Gemeinderat und kommt mit einem Ladenbesitzer ins Gespräch.
Wir brauchen hier in Interlaken besonders mehr Touristen.
Noch mehr?
Noch?
Simmler will dem Airbnb-Tourismus in Interlaken an den Kragen. Er zeigt ein Haus mit zwei Schlüsselkästchen neben dem Eingang. Airbnbs.
Und offensichtlich hat es da vier Briefkästen, es hat also mal vier Wohnungen gehabt, wo Leute drin gewohnt haben und jetzt sind einfach zwei. Nicht mehr auf dem Wohnungsmarkt.
Rund 10% aller Wohnungen werden für Airbnb genutzt. Die SP hat in Interlaken und den Nachbargemeinden Initiativen eingereicht. Airbnb-Nutzungen sollen auf maximal 90 Tage im Jahr begrenzt werden. Dabei haben viele Gemeinden bereits Massnahmen gegen die wuchernden Airbnbs ergriffen. Reicht das nicht?
Nein, das reicht offensichtlich nicht, weil die Bewegung weitergeht und laufend mehr Wohnungen am Wohnungsmarkt entzogen werden. Das ist so, dass es wie eine Goldgräberstimmung ist. Es gibt einige, die da auf den Zug springen und auch ganz, ganz viel Geld verdienen jetzt mit diesem neuen Geschäftsmodell.
Sigriswil. Gemeindepräsident Toni Ambühl hat Aussicht auf Alpen und Thunersee. Er sagt,
die Gäste kommen irgendwie stocknachts mit ihren Rollköfferchen und dann wissen sie nicht mehr woher. Dann wird dann irgendwo auf uns gelüten.
In der Schulhausaula ist ein Meinungsaustausch mit der Bevölkerung anberaumt, zu Airbnbs.
Das hat recht klein angefangen. Rund vor einem Jahr sind die ersten Leute zu mir gekommen und gesehen, ihr solltet hier von her schauen. Das ufert aus.
Die Zahl der Kurzzeitvermietungen habe sich innerhalb weniger Monate verdoppelt. Jetzt erteilt die Gemeinde für 2 Jahre keine neuen Bewilligungen mehr für Umnutzungen von Wohnungen, sei es als Airbnb oder Zweitwohnung. Das gibt zu reden, etwa bei diesem Hausbesitzer.
Wir machen mir natürlich schon Gedanken, ja, was denn da könnte an Konsequenzen auftreten für die Verfügung von dem Eigentum.
Eine junge Frau versteht den Gemeinderat, denn es sei
extrem schwierig, da eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist. Von dem her betrifft es mich eigentlich früher oder später sowieso. Im Moment bekomme ich es sehr fest mit.
Gemeindepräsident Ambühl ist nach dem Anlass zufrieden.
Ich glaube, das Hauptthema, das aufgekommen ist, dass man die langzeitige klassische Ferienwohnungsvermietung klar mit der Airbnb-Nutzung muss trennen.
Peter Aschimann aus Matten bei Interlaken ist Präsident der Regionalkonferenz Oberland Ost, einem Zusammenschluss der Gemeinden. Er gesteht,
wir sind mit der ganzen Entwicklung überrascht, oder wie schnell das gegangen ist.
Und doch lehnt der Unternehmer und frühere FDP-Gemeindepräsident eine starke Regulierung ab. Ohne Airbnb würden Übernachtungsorte fehlen.
Das wiederum, das bremst natürlich den Tourismus ein. Und im Oberland Ost leben mehr als 80% vom Tourismus.
Aschimann ist darum skeptisch gegenüber den SP-Initiativen mit einer Beschränkung von Airbnb-Nutzung. Hingegen habe die Gemeinde Matten eine gute Lösung gefunden, indem vor einigen Jahren reine Airbnb-Häuser verboten worden seien.
Man kann nicht eine ganze Liegenschaft Airbnb machen. Man hat dort also durchaus Möglichkeiten.
Das Oberland wehrt sich, nicht gegen den Tourismus, sondern gegen dessen Auswüchse. Und gegen die kalifornische Firma, welche mit ihrem Geschäftsmodell ganze Regionen aus dem Gleichgewicht bringt. Doch ein Patentrezept gegen Airbnb gibt es nicht.
Samuel Buri hat berichtet. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 28. März. Redaktionsschluss 18.44 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Michael Wettstein. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse.
Gut informiert sind wir. Jetzt ist es wieder Zeit für gute Musik. Einen schönen Freitag oben mit der SRF Musikwelle. Bis zu den 8. noch mit der ganzen Breite von unserem Repertoire. Ab den 8. dann mit wunderschöner, volkstümlicher Musik, die Sie bis am 10. begleitet. Allerseits einen schönen Abend. Geniessen Sie es mit uns.
Auf dem Schienenstrang der kleinen Bummelbahn entlang bis hin zum alten Moor. Wir drückten an die hohlen Masten der Telegrafen oft das Ohr auf unsichtbaren Orgeltasten, spielte der Wind uns Kindern vor. Geheimnisvoll schien uns die Welt, wir wussten nichts von Ruhm, von Geld, doch glücklich waren wir. Doch glücklich waren wir. Wir rollten unsere bunten Reifen und mussten laufen, mussten springen. Wir konnten damals nicht begreifen, warum die Großen langsam gingen. Und dann verblühten die Geranien im Garten vor des Nachbarnhaus. Wir sammelten im Herbst Kastanien und machten lange Ketten draus. Und sonnig schien uns jeder Tag, weil noch kein Schatten auf uns lag, denn Kinder waren wir, denn Kinder waren wir. Es zauberte ans Fenster weiß der Frost, die Blumen pracht aus Eis, fremdartig und bizarr. Wir rudelten den Hang hinunter, grad ob es verboten war. Wir rutschten unbeschwert und munter hinein ins nächste Kinderjahr. Und heut gehört die Kinderwelt schon lange der Vergangenheit, uns so vertraut und lieb, uns so vertraut und lieb. Am Bahndamm blühte roter Mond, er flog im Sommerwind davon, jedoch sein Leuchten blieb, jedoch sein Leuchten blieb.
Qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre,
vous donne-moi ma chance. Emmène-moi loin d'ici.
Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres villes, laissez-moi vivre. La plus belle aventure, le plus beau voyage, qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes.
Poète, vous, les oiseaux magiques, vous allez peut-être trouver des nouvelles musiques.
Vous, donne-moi ma chance. Je veux chanter, moi aussi.
Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui voliez vers d'autres villes, laissez-moi vivre. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons.
Uns geht die gute Musik nicht aus. Und Ihnen hoffentlich nie die Freude dran. Das ist die SRF Musikwelle. Viel Spass!
Tag allein, du Hektik ist und 18 Jahre in Ruhe. Eine Welt, die fast perfekt ist, doch etwas fehlt dazu. Ein Traumatest begraben, so dass er nicht mehr schlicht. Ja, gleich fast erst anfangen, wenn er wieder vorbricht. Ja, jeder braucht sie Insel, jeder sein Palmenstrand. Jeder legt, wo gern, sein Gott, die Seele. Sand. Ja,
sag, wo ist die Insel? Wo ist der halbe Strand? Sag, bist du im Sturm, wie müde die Seele in die kleine Hand? Weiter sich entwickeln, doch sind wir nicht schon zu weit. Nein, Träume sind nicht vergeben, sie sind von dir vom Glüht. Die Augen kannst du verheben, doch Träume verschwinden nicht. Ja, jeder braucht sie hinzu, jeder sind am Strand. Jeder lädt mal gern, sie blockt die Seele. Sand. Ja, sag, wo ist die Insel? Wo ist der halbe Strand? Sag, bist du im Sturm? Wie müde die Seele in die kleine Hand? Sag, bist du im Sturm, wie müde die Seele in die kleine Hand. Jeder braucht sie hinzu, jeder sind im halben Strand. Jeder legt mal gern, sie flott die Seele in weissen Sand.
Das ist die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Roger Brendlin. Nach dem starken Erdbeben in Südostasien steigt die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind. Allein aus Myanmar wurden zuletzt 144 Todesopfer gemeldet. Die myanmarische Militärregierung hat in verschiedenen Regionen des kriegsgeplagten Landes den Notstand ausgerufen und sie hat um internationale Hilfe gebeten. Das Schweizer Hilfswerk Helvetas ist in Myanmar vertreten. Der zuständige Bereichsleiter Severin Huber beschreibt die Situation so.
Also die Versorgung von Verletzten in den Städten, was ich gehört habe vom Team, ist bis zu einem gewissen Grad gewährleistet. Muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass die Situation insgesamt im Land natürlich schwierig ist. Das Land ist von Krisen geschüttelt und die Versorgung sicher nicht auf dem Niveau wie in anderen südostasiatischen Ländern. Insofern denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Versorgung nicht überall gewährleistet ist. Was das genau heißt und was das Ausmaß ist, müssen wir abwarten und werden wir in den nächsten 24, 48 Stunden sehen.
Severin Huber beim Hilfswerk Helvetas für Myanmar zuständig. Das Beben hatte eine Stärke von 7,7. Auch im Nachbarland Thailand gab es Tote. Dort ist bislang offiziell von 3 Todesopfern die Rede. Es werden aber in beiden Ländern noch diverse Menschen vermisst und es wird mit mehr Toten gerechnet. Die Glückskette sammelt für die Erdbebenopfer in Südostasien. Gespendet werden kann unter glückskette.ch. Abgewiesene Asylsuchende, die ausgeschafft werden sollen und sich dabei körperlich wehren, sollen mit Medikamenten ruhiggestellt werden können. Diese Forderung der SVP findet Unterstützung in der zuständigen